Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Rücktritte aller Orten. Rücktritt bei Hertha BSC, angekündigter Rückzug in der CDU, Rückzug des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Die Fliehkräfte sind so groß in unseren Tagen, dass manch einer und manch eine die Brocken hinwirft. Nach dem Rückzug von Kardinal Reinhard Marx jedenfalls suchen die katholischen Bischöfe hierzulande einen neuen Vorsitzenden. Gewählt wird er in 2 Wochen bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz in Mainz. Und wie in der CDU wird in der katholischen Kirche spekuliert, wer es werden könnte. Welchem Lager wird er angehören? Wird er den gerade gestarteten synodalen Weg unterstützen, wie es Kardinal Marx getan hat? Oder wird er das Ganze ausbremsen? Auf diesen Prozess mit dem Namen synodaler Weg, auf dem Frauen und Männer, Laien und Bischöfe unterwegs sind, haben sich viele Augen und einige Hoffnungen gerichtet. Die wurden gerade bei vielen enttäuscht, als Papst Franziskus in der vergangenen Woche zudem jeglicher Lockerung des Pflichtzölibats von Priestern die kalte Schulter gezeigt hat, ebenso wie jeglicher Weihe für Frauen. Aber auch genau darum sollte es gehen beim synodalen Weg. Wo führt der jetzt hin? Gibt es Auswege? Wir sind verbunden mit einem der rund 240 Menschen, die da teilnehmen und sich engagieren beim synodalen Weg. Mit Thomas Söding, er ist Professor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und der ist uns live zugeschaltet in einem Studio des Westdeutschen Rundfunks in Münster. Guten Morgen, Herr Söding.
Guten Morgen.
Herr Söding, um Ihre Position in der Sache von vornherein transparent zu machen, Sie sind Teil des Reformlagers, aber ausgesprochen diplomatisch, sodass Sie durchaus gute Kontakte haben in die inneren Zirkel der katholischen Kirche. Passt das so, wie ich das beschrieben habe, oder widersprechen Sie?
Ich hoffe ja, dass wir nicht zu sehr uns ins Lagerdenken zurückziehen. Ich meine, wir hatten in Frankfurt bei dem Auftakt einen sehr guten Start. Manche hat dieser gute Start etwas nervös gemacht. Jetzt werden viele andere auch nervös, weil sich außerhalb dieser Synodalversammlung viel tut, was man jetzt erstmal ordnen kann. Ich bin da einerseits etwas gelassener, auf der anderen Seite bleibe ich optimistisch. Wir brauchen Reformen in der katholischen Kirche und wir werden die auch hinbekommen.
Also Sie sind Reformlager und ein Mann der Mitte. Jetzt presse ich Sie doch in ein Lager.
Ich bin mal vor allen Dingen Neutestamentler und das heißt, ich bilde mir ein, einen etwas weiteren Horizont zu haben und diese ganzen starken Energien auch kennen zu können, die immer wieder zu einer Erneuerung der Kirche geführt haben. Und in der Tat, ich bin auch ein Mensch, der gerne sich von anderen anfragen lässt, aber auch anderen Fragen stellt. Von daher habe ich mich bei dieser Synodalversammlung sehr wohl gefühlt.
Rückzug von Kardinal Marx, keine Öffnung der Priesterweihe, so die Entscheidung oder Nichtentscheidung im Amazonienschreiben des Papstes, ist damit jener synodale Weg eine Sackgasse?
Auf keinen Fall. Aber in der Tat ist jetzt ein bisschen viel zusammengekommen, eigentlich auch sehr zufällig zusammengekommen. Wir müssen die Dinge ganz genau ordnen. Auf der einen Seite Vorsitz in der Bischofskonferenz. Ja, Kardinal Marx hat einen entscheidenden Anteil dazu, dass es zu diesem synodalen Weg gekommen ist. Er hat ihn durchgesetzt. Manche sagen, er hat ihn durchgeboxt. Aber jetzt ist er auf dem Weg. Und wenn es jetzt einen Wechsel an der Spitze der Bischofskonferenz gibt, dann braucht das keine Schwächung, sondern das kann das auch eine Stärkung des synodalen Weges sein. Und wenn wir Richtung Amazonien schauen, man kann den Text so lesen, auf jeden Fall müssen wir in Deutschland erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und da sehe ich eben halt zwei. Was können wir vor Ort ändern und was glauben wir, dass sich auf der weltkirchlichen Ebene ändern soll? Da hat sich gar nicht so viel geändert.
Genauer ordnen, das war Ihr Vorschlag. Lassen Sie uns das jetzt mal tun. Das Papstschreiben sagt keine Öffnung von Weiheämtern, also weder Diakoninnenweihe noch Priesteramt für ständige Diakone, dass da vielen im Reformlager der Geduldsfaden reißt. Inwieweit haben Sie da Verständnis?
Ja, selbstverständlich habe ich dafür Verständnis, aber ich bin doch der Meinung, dass man da nüchtern und wachsam bleiben muss. Also zum einen ist es ja, Sie haben das vorhin so schön formuliert, richtig, dass der Papst diesen Forderungen die kalte Schulter gezeigt habe, aber hat keineswegs Nein gesagt. Er hat im Gegenteil die Forderungen, die ja mehrheitlich mit einer deutlichen Mehrheit von dieser Weltbischofssynode erhoben worden ist, sozusagen bestätigt. Aber er hat jetzt nicht einfach von oben herab gesagt, so mach machen wir es und so machen wir es nicht. Ich glaube, dass wir jetzt in einen Prozess hineingehen, in dem mal deutlich wird, sind das Einzelmeinungen, sind das nur Ausnahmeregelungen? Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Also sind wir in Deutschland auch an der Reihe. Es war uns immer klar, dass wir kein deutsches Sonderrecht hier gerieren können. Aber es war mir immer klar, dass wir in der Weltkirche auch die Stimme aus Deutschland zu Gehör bringen müssen. Und die hat ganz sicherlich mit dem Zölibat, die hat auch mit der Stellung von Frauen zu tun.
Thomas Söding, katholischer Theologieprofessor im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Söding, es gab ja eben diese Papstentscheidung, dann gab es eben die Entscheidung von Kardinal Marx. Was vermuten Sie, wer wird sein Nachfolger sein? Sie sagten zwar eben, es wird auch mit einem ganz anders gestrickten Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz einen synodalen Weg geben. Dennoch, was vermuten Sie, wer wird in 2 Wochen gewählt?
Also auf jeden Fall vermute ich nicht nur, sondern weiß ich und bin davon überzeugt, dass jemand gewählt wird. Und es sieht ja alles so aus, dass es ein Generationenwechsel sein wird. Wer es jetzt genau sein wird, ich glaube, das kann man im Moment noch gar nicht prognostizieren. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es ein Mensch sein nicht nur muss, sondern auch ein Mensch sein wird, der die Kirche zusammenhält, der die Kirche nach vorne führt, der nichts wegblockt, sondern der diese Reformimpulse, die wir haben, bündelt, vielleicht nochmal von einer neuen Sicht her betrachtet. Ich meine, wir könnten da ganz optimistisch sein, weil es eine ganze Reihe von Bischöfen gibt, die das Zeug dazu hätten, jetzt die katholische Kirche zu führen.
Also wird es nicht der Kölner Kardinal Reinhard Wölki, der den Auftakt des synodalen Wegs oder im Auftakt des synodalen Wegs eine Protestantisierung der katholischen Kirche erkannt hat?
Kardinal Wölki war einer derjenigen, der am häufigsten auf der Synodalversammlung gesprochen hat. Von daher müsste ja protestantisches Kirchenparlament für ihn eigentlich eine wunderbare Bühne gewesen sein. Ich bin dafür, dass wir aus dem Lagerdenken rauskommen. Es gibt nicht nur die 10% kleine Minderheit, die sich eben gegen Reformen zu sträuben scheint. Es gibt auch nicht nur auf der anderen Seite die riesige Mehrheit von 90%, die Reformen will. So hat es sich auf der Synodalversammlung gezeigt. Das Wichtigste ist doch jetzt, dass wir in die konkrete Arbeit hineingehen. Wir haben enorm viel zu tun. Wir können auch sehr viel tun. Wir müssen auch sehr viel ändern in Deutschland. Ich nehme nur mal das Thema, wie gehen wir mit Personal um? Wie gehen wir mit Finanzen um? Welche Planungsszenarien entwickeln wir? Es ist doch absurd, sich vorzustellen, dass das alles nur top-down von einem einzigen Bischof organisiert werden könnte in seiner Diözese. Wir sind eine Kirche von Gläubigen und wir leben in einer Zeit, in der Gott sei Dank die Kompetenz und das Interesse so viel stärker verbreitet sind, dass hier einfach mehr Teilhabe, mehr Partizipation, mehr Mitspracherechte im Raum stehen. Und ich bin sicher, dass das in Deutschland nicht nur nötig ist, sondern dass es auch zu solchen Reformen kommen wird.
Also mehr Kirche von unten statt Kirche von oben. Ist das der Ausweg?
Schön wäre es doch, wenn man mal sagen würde, mehr Kirche gemeinsam. Von unten, von oben, von links und von rechts, von vorne und von hinten. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Die katholische Kirche ist eine, die sich nicht in erster Linie durch Abgrenzung definiert, sondern die sich durch eine bestimmte Form des differenzierten Zusammenhaltes definiert. Da haben wir super Chancen.
Auch wenn Sie kein Lagerdenken propagieren, was empfehlen Sie dem Reformlager? Welche Fehler, die da gemacht wurden, sollten künftig vermieden werden?
Ich weiß nicht, ob das Reformlager Fehler gemacht hat, aber auf jeden Fall ist sicher, dass man realistisch sein muss und ambitioniert. Was heißt das, realistisch? Es gibt speziell in Deutschland eine ganze Menge Eigenrecht. Es gibt sehr viele Dinge, die sich daraus entwickelt haben, wie unsere Geschichte in Deutschland gewesen ist, welches Staats-Kirche-Verhältnis wir haben, welche Bürokratien wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Da können wir sehr, sehr, sehr viel machen und da sehe ich, dass auch vieles im Fluss ist. Man sieht aber auch, die eine Diözese macht dies, die andere Diözese macht das. Wir brauchen da dringend dieses Forum des synodalen Weges, um so eine Art Best Practice Konzeption herauszufiltern. Da ist sehr, sehr viel zu machen. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass also bestimmte Dinge, etwa die Zulassung von Frauen zum Diakonat oder zum Priestertum, ganz sicherlich nicht nur in Deutschland gelöst werden sollen. Und wenn man da den nötigen Realismus mit der Ambition in Verbindung bringt, dann haben wir große Chancen. Schwarzseher gibt es genug, aber wir brauchen diejenigen, die jetzt anpacken und also ein paar Ideen nach vorne bringen, die auch von anderen verstanden werden können, als von denen, die nur in Deutschland leben.
Herr Söding, Sie hören sich an wie ein Reformer. Sie nutzen auch Formulierungen, die man bei Menschen, die Reformen anstreben, gerne und oft hört, wie Best Practice etc. Aber jetzt sagen Sie mal ganz konkret, wie möchten Sie, dass sich die katholische Kirche in Deutschland ändert? Wo würden Sie was ganz handfest ummodeln?
Ich nehme mal drei Punkte: Geld, Personal und Planung. Bei Geld, ich sehe nicht ein, wieso es nicht ein Haushaltsrecht geben soll in der katholischen Kirche, bei dem sich der Bischof eine Mehrheit in einem demokratisch gewählten Gremium von Klerikern, von Priestern, von Diakonen, von Ordensleuten und vor allen Dingen von Laien beschaffen soll. Das schwächt ihn doch nicht, das stärkt ihn doch. Ich sehe nicht ein, warum die betroffenen Gemeinden nicht mitbestimmen sollen, wenn es um die Person des Pfarrers oder der Pastoralreferentin geht. Ich sehe auch nicht ein, wieso die Menschen aus Diözesen nicht mitbestimmen sollen, wenn es um ihren neuen Bischof geht. Da gibt es ja nicht nichts. Es gibt viel. Es gibt vieles sozusagen unter der Decke. Ich möchte, dass es transparent wird. Ich möchte, dass es Kontrolle gibt. Und ich will auch nicht, dass Pastoralplanungen, da geht es ja dann um die Größen von Gemeinden, um die Schließung von Kirchen und so weiter, dass die alle einfach nur also in der Chefetage in der katholischen Kirche geklärt werden. Die katholische Kirche kann da sehr viel mehr. Und wenn wir an der Stelle mehr Beteiligung, mehr Kontrolle, mehr Rechenschaftspflicht, mehr Mitbestimmung in der katholischen Kirche organisieren können, dann sind wir katholischer, als wir es gegenwärtig sind.
Ich würde das mal zusammenfassen unter dem Stichwort Entklerikalisierung. Auch wenn Sie den Begriff nicht benutzt haben, welche Folgen in den Köpfen hätte das?
Also wir sind katholisch, wir brauchen Kleriker, wir wollen Eucharistie feiern. Es geht nicht darum, irgendetwas gegen Priester oder gegen Diakone oder gegen Bischöfe in Stellung zu bringen. Es geht eher darum, dass diejenigen, die das Priestertum anstreben, ich bleibe jetzt mal bei den Priestern, dass sie sich auf ihre zentralen Aufgaben konzentrieren können, die Sakramente zu spenden und Seelsorge zu treiben. Da ist übrigens das Amazonaschreiben ganz hervorragend, weil es nämlich genau diese Differenzierung zwischen der sakramentalen Vollmacht auf der einen Seite und so einer Art bürokratischen Vollmacht auf der anderen Seite vorantreibt. Das brauchen wir, davon mehr.
Sie haben sich als Mann der Mitte beschrieben oder ich habe Sie so beschrieben. Würden Sie hoffen, oder würden Sie denken, dass die Flügel mehr zusammengebunden werden müssten in der katholischen Kirche? Und dann klappt das, habe ich Sie da richtig zusammengefasst, was Sie in den vergangenen 10 Minuten erklärt haben?
Also wir haben diese Flügel, das ist richtig. Wir haben aber vor allen Dingen auch eine breite Mitte, die nicht beharrt, sondern die nach vorne will. Und meine Hoffnung ist, dass eben halt an den Rändern nicht destruktiv argumentiert wird, sondern dass wir eben halt auch gemeinsam dieses Projekt Reform der katholischen Kirche in Angriff nehmen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Blick auf die ganze Welt. Vielfach wird man ja mit Hinweis darauf, was die Weltkirche will, ausgebremst. Meine Eindrücke sind völlig andere, dass viele auf die deutsche Kirche deswegen schauen, weil hier bestimmte demokratische Gesprächskulturen nicht verboten sind, sondern möglich sind. Das ist die Chance, die wir jetzt haben und nutzen müssen.
Thomas Söding, Professor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und Teilnehmer des Synodalen Wegs. Danke Ihnen für Ihre Einschätzungen. Danke, Thomas Söding, nach Münster.
Ich bedanke mich.